Ja, schönen guten Morgen nochmal hier und auch ins Online-Meeting. Ich habe mir gerade irgendwie gedacht, ich mag diese Tradition, Gewohnheit, dass immer ein anderer für den Verkündiger betet. Das zeigt ein bisschen mehr, dass wir wirklich eine Gemeinschaft sind, die vor Gott steht. Und auch, dass wir wirklich, dass ihr auch hoffentlich jetzt nicht erwartet von mir, sondern wirklich von Gott selbst. Ja. Überführt, ermahnt, belehrt, getröstet zu werden. Und ich gebe mein Bestes, sein Sprachrohr zu sein. Wir gehen wieder ins Markus-Evangelium. Und zwar in das dritte Kapitel. Die heutige Textpassage erzählt uns von der Berufung der 12 Apostel. Das ist in Markus Kapitel 3, die Verse 13 bis 19. Diese Verse werde ich jetzt einmal zu Beginn vorlesen. Markus 3, die Verse 13 bis 19. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten, und die er aussandte, um zu verkündigen, und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne, und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon, den Kananiter und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Ja, diese kurze Passage ist eine sehr, ja, vielleicht erstmal jetzt nicht so aussagekräftig scheinende, ja, Passage, aber doch eine sehr gewichtige Begebenheit aus dem Leben Jesu. Hier beruft er sich die 12 Männer, in die er besonders von hier an sehr viel Zeit investieren wird. Und wenn wir bedenken, dass der Herr Jesus, ja, er wurde etwa 33 Jahre alt und nur 3 Jahre davon hat er damit verbracht, um auch wirklich öffentlich aufzutreten. Und von diesen so kurzen 3 Jahren hat er sehr viel Zeit in diese 12 Männer investiert. Und allein das soll uns schon zeigen, es ist etwas Gewichtiges, was er hier tut. Ja. Diesen Männern wird er nach seiner Himmelfahrt den Bau seiner Gemeinde anvertrauen, die Gründung. Natürlich ist letztlich er der Baumeister, aber er tat es durch sie, diese Anfangsschritte seiner Gemeinde. Und was er eben beginnt, er bereitet diese Männer vor. Er wählt sie hier aus und wird sie dann vorbereiten. Und was er damit beginnt, sollte dann auch in ähnlicher Art für die restliche Gemeindezeit weitergehen. Ja, dass er rüstete sie aus, um später andere zu belehren und wieder von ihnen welche herauszunehmen und sie besonders auszurüsten, um diesen Dienst dann fortzuführen. Und ja, das ging weiter und bis zu uns. Und heute sitzen wir hier mit derselben Verantwortung. Und ja, einerseits, genau, weil wir müssen immer aus zwei Perspektiven auf dieses Thema blicken. Erstens sind auch wir selbst Jünger Jesu. Ja, wir selbst sind immer noch im Prozess zugerüstet, ausgebildet zu werden. Und gleichzeitig sind auch wir schon in der Situation, ja, dass auch uns dieser Befehl gegeben wurde. Und um das zu lesen, bitte ich euch, 2 Seiten zurückzublättern, wenn das bei euch genauso ist wie in meiner Bibel. Zu Matthäus 28. Denn dort gab Jesus eben diesen Befehl an seine Jünger weiter. Ich lese die Verse 16 bis 20, Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Hier der sogenannte Missionsbefehl, und dieser beinhaltet eben, er sagt, macht zu Jüngern. Auf zwei Arten, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Sie taufen, und das beinhaltet die Evangelisation, und danach sie zu lehren, alles zu halten, was der Herr geboten hat. Das heißt, mit dem Evangelisieren ist man nicht fertig, man hat auch die Verantwortung, die Gläubigen danach weiter zu belehren und dahin zu führen, auch Jünger Jesu Nachfolger zu werden. Was das genau bedeutet, darüber später mehr. Also, was wir hiervon, worüber wir jetzt gleich nachdenken werden, weil wir es hier bei Jesus sehen, ist sowohl etwas, was an uns geschieht und was durch uns geschehen soll. Und deshalb hier ein guter Punkt, sich einmal zu fragen, wie werde ich diesem Befehl gerecht? Jeder sich selber, nicht was die anderen machen, was macht jeder selbst. Wie werde ich diesem Befehl gerecht? Wo investiere ich mich, um andere zu belehren, Christus nachzufolgen? Ja. Klar, denn jeder von uns selber ist noch in der Jüngerschaft, aber ja, wer schon ein paar Jahre gläubig ist, dann sind da immer Leute, die sind noch weiter hinten im Weg, und die kann dann, bei denen sind dann wir aufgefordert, sie zu belehren, zuzurüsten, ihnen zur Seite zu stehen, auf diesem Weg dem Herrn nachzufolgen. Es ist uns ein Befehl, unsere Verantwortung. Darum, jeder prüfe sich. Wo tue ich es? Warum tue ich es nicht? Gäbe es vielleicht Gelegenheiten? Sehe ich solche? Und man kann auch gern diesen Nachmittag dann heute dazu nutzen, um mal den Herrn vielleicht zu beten. Herr, hast du mir irgendwo eine Gelegenheit? Wo kann ich diesem Befehl treu sein? Wo sind Menschen, denen ich dienen kann in der Nachfolge? Aber nun zurück zu Jesus. Nun werden wir betrachten, was er hier tut, und wir werden das in zwei Teilen tun. Zuerst wollen wir, oder will ich, und ihr hoffentlich auch, betrachten die Berufung und dann die Berufenen, die Apostel. Ja, im zweiten Teil werden wir einmal die 12 Jünger durchgehen und uns mal ein bisschen anschauen, was denn das für Leute sind, die der Herr sich da ausgesucht hat. Aber zuerst zur Berufung. Es beginnt mit den Worten: und er stieg auf den Berg. Und das scheint erstmal eine recht nebensächliche Randnotiz. Interessanter wird es, wenn man in die Parallelstelle in Lukas hineinschaut. Da steht in Lukas 6, lese ich auch kurz, Lukas Kapitel 6, Abvers 12. Dort heißt es ein bisschen ausführlicher: Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich, und so weiter. Also er betete die ganze Nacht, bevor er seine 12 Jünger berief. Und das ist interessant. Das ist das einzige Mal, wo uns berichtet wird, dass Jesus eine Nacht durchbetet. Bestimmt hat er das noch viele andere Male gemacht. Aber hier wird es uns berichtet, und das vermittelt uns ein bisschen von der Wichtigkeit dieses Themas. Von der Wichtigkeit dieses Themas der Jüngerschaft wieder, und auch von der Frage, in wen er sich investieren wollte. In wen er diese so kostbare Zeit stecken wollte. Und ja, auch das natürlich als Parallele. Die Entscheidung, in wen man sich investiert, ist eine wichtige Frage und sollte unter viel Gebet auch getroffen werden. Dann noch eine Sache, die an Lukas etwas deutlicher wird. Ja, in Matthäus, in Markus kann man es erahnen, in Lukas wird es deutlich. Er rief seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Also er rief alle zu sich und wählte aus ihnen speziell 12 aus. Und das transportiert noch etwas mehr, diese Tatsache. Er suchte sich aus der Menge wenige raus. Ja? Nicht mal Jesus hat versucht oder alle gleichermaßen zu betreuen, zu bejüngern. Und wenn selbst Jesus sich nur 12 heraussuchen wollte, so ist es auch bei uns klar, dass auch wir uns nur in einige wenige investieren können, wenn wir das tun. Und müssen eben auch eine solche Wahl treffen. Auch wiederum wird in Lukas deutlicher, er nannte sie dann auch Apostel. Was hier geschaffen wird, alle sind Jünger, aber das war eine ganz besondere Gruppe. Es war ein Amt, das er damit neu schuf. Ja, das gehört auch dazu, was wir noch etwas mehr betrachten werden. Ja, wir alle sind Jünger Jesu, aber wir sind nicht alle im technischen Sinn Apostel Jesu. Nicht alles, was er zu den Aposteln auftrug und womit er sie befähigte, trifft auch auf Jünger, auf uns Jünger zu. Die 12 Apostel waren eine ganz bestimmte Gruppe, die auch so sich nicht fortführte. Und es gibt eine ganz einfache Art, das zu belegen. Im himmlischen Jerusalem wird gesagt, dass die Stadt 12 Grundsteine hatte und diese Grundsteine tragen die Namen der 12 Apostel. Also bis zum Himmel, bis zur Zeit des himmlischen Jerusalems gibt es und wird es nur 12 Apostel geben. Das heißt, es gibt keine weiteren. Diese Gruppe wurde nicht fortgeführt. Ja, aber zurück zu Markus. Er wählte sich eben diese 12 aus. Was in Markus deutlicher wird, ist wirklich diese souveräne Erwählung. Das scheint Markus wichtig zu sein, wenn er schreibt, er rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm, und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten. Also zweimal diese klaren Worte, das sind die er wollte, und er bestimmte, dass sie Apostel würden. Aber sie kamen dann auch zu ihm. Die der Herr bestimmt und auswählt, die kommen dann auch. Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Hier natürlich speziell auf diese Gruppe, aber wir sehen natürlich die Analogie oder die Parallelen zur Errettung. Aber nun zu dem, wozu beruft er sie denn? Vers 14, er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Kranken zu heilen. Also 3 Dinge, die er über sie sagt und zu denen er sie beruft. Und es beginnt mit, die bei ihm sein sollten. Das war gar nicht so revolutionär. Ich hatte das in einer vergangenen Botschaft schon mal gesagt. Es gab damals diese Institution von Rabbis und Jüngern. Das war gängig. Da war ein Rabbi, ein Lehrer. Und er hatte Jünger, die beständig mit ihm waren, die ihm nachfolgten, um nicht nur, sie waren da, um von ihm zu lernen, aber nicht nur seine Lehre, sondern auch die Art zu leben. Und deshalb mussten sie mit ihm sein und mussten sehen, wie auch bei ihm sich seine Lehre im Leben niederschlägt. Und genau das sollte bei den Jüngern und Jesus sein. Sie sollten nicht nur biblische Theologie lernen, sie sollten lernen, wie man als Christ lebt. In Matthäus 10, Verse 24 und 25 sagt der Herr Jesus selbst, der Jünger ist nicht über seinen Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Und genau das ist das Ziel von Jüngerschaft und das Ziel, warum sie bei ihm sein sollten. Sie sollten werden wie er. Und das gilt auch für uns als Jünger Jesu. Wir sollen werden wie Jesus. Nicht allmächtig, aber liebevoll, gnädig, gerecht. Wir sollen seine Charaktereigenschaften uns aneignen. Wir sollen ihn nachahmen. Dadurch ehren wir ihn und nur auf diese Art können wir ihm dienen. Natürlich hörten sie auch dadurch seine Lehre am allermeisten. Ja, es war, ist sogar so, dass wir in Lukas sehen, dass direkt nach der Berufung die sogenannte Bergpredigt, die Version, die in Lukas steht, ja, danach kommt. Bin mir nicht ganz sicher, ob es exakt die gleiche Predigt ist wie, wie in Matthäus, weil ich mir immer denke, Jesus hat so oft gepredigt, warum sollten sie unbedingt exakt die gleiche aufschreiben, weil es gibt ja auch Unterschiede. Aber damit will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht ist es dieselbe in gekürzter Fassung. Aber auf jeden Fall direkt danach kommt diese Belehrung an seine Jünger. Frontalunterricht, Predigt. Das gehört zum Jüngerdasein, Predigten hören. Also ihr macht das gut halt immer. Aber darüber hinaus verbrachten sie auch viel persönliche Zeit mit ihm. Und wir werden sehen im Verlauf von Markus, dass die Zeit mit Jesus viele Prüfungen und Lektionen für die Jünger bedeutete, in denen der Herr herausforderte, das, was sie nun glaubten, auch wirklich dann noch zu glauben und daran festzuhalten, wenn es herausgefordert wird von den Umständen. Die erste wirklich praktische Lektion, von der Markus spricht, ist die sogenannte Stillung des Sturmes. Ja? Jesus hatte gelehrt den ganzen Tag und dann fahren sie mit dem Schiff und sie glauben bestimmt, ja, der Herr liebt uns, der Herr kümmert sich um uns, der Herr ist mächtig. Aber sobald dann auf einmal der Sturm beginnt und das Schiff sich mit Wasser zu füllen beginnt und das Schiff Gefahr läuft unterzugehen und Jesus schläft, ist das Erste, was geopfert wird, der Charakter des Herrn. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Die Dinge, die sie bis dahin gelernt haben, sollten sie nun auch lernen, wirklich im echten Leben zu glauben, im echten Leben darauf zu vertrauen und danach zu handeln. Das bedeutet es, mit Jesus zu sein. Ja, und heute, wie können wir heute bei Jesus sein? Er schläft nicht mehr auf Erden, weil er in den Himmel aufgefahren ist. Nun, wie gesagt, das Ziel, mit dem Herrn zu sein, ist es, zu werden wie er. Dafür müssen wir ihn kennenlernen. Und das Erste und Hauptsächliche, wo wir den Herrn kennenlernen, ist die Bibel, Gottes Wort. In der Bibel lernen wir den Herrn und seinen Charakter kennen. Wir sehen, wie sanftmütig er mit der Frau am Jakobsbrunnen redet, aber auch, wie er bei Nikodemus schon härtere Töne anschlägt. Wir sehen, wie er ausdauernd sich um Kranke kümmert. Selbst, wie wir es im letzten Text gesehen hatten, wenn sie sich ungestüm an ihn herandrängen. Wir sehen, wie er langmütig die Jünger lehrt und doch auch manchmal auch an sie ein etwas härteres, deutlicheres Wort hat. Wir lernen den Charakter des Herrn in seinem Wort kennen. Sobald wir anfangen, Gottes Wesen rein aus unseren Erfahrungen zu deuten, dann wird das zwangsläufig zu Trugschlüssen führen. Dann begehen wir die gleichen Fehler wie die Jünger. Ja, der Herr schläft, das Boot fängt an sich zu füllen. Ergo, ja, der Herr kümmert sich nicht um mich. Das sind Dinge, die wir rein aus der Praxis lernen. Oder rein aus dem Leben lernen, wenn wir nicht das Wort Gottes berücksichtigen. Und ein Lehrer von uns an der Bibelschule sagt immer, wir müssen lernen, nicht Gottes Wesen aus unseren Erfahrungen zu deuten, sondern unsere Erfahrungen durch das Wesen Gottes zu deuten, das wir eben aus der Bibel lernen. Gottes Wort kommt immer an erster Stelle. Und doch gehört zum Leben mit Jesus auch, das, was wir aus Gottes Wort gelernt haben, auch im Leben zu erfahren. Ja? So wie wir ihn hier kennenlernen, so werden wir ihn dann auch erleben, wenn wir das im Glauben ergreifen. Und auf einmal kommen wir doch in genauso praktische Situationen und Lektionen wie die Jünger. Aber das macht eben einen Jünger aus, wirklich, dass er mit Jesus ist, dass er ihn kennenlernt und wirklich bewusst vor ihm lebt und dadurch wird wie er. Ja, wenn wir dann plötzlich selbst die Geduld und Langmut mit uns in unserem Leben erkennen, seine Verlässlichkeit, auch manchmal seine Strenge, seine Führung. Wir lernen Jesus auf diese Art, oder wir lernen tiefer kennen, was wir in der Bibel schon gelernt haben, wenn wir beginnen, auch unser Leben mit dem Herrn zu führen. Mit Jesus sein, aber das ist nicht alles. Ja? Wir sollen nicht nur den Herrn kennenlernen, auch die Jünger damals nicht, sondern der zweite und der Hauptpunkt ihres Aposteldaseins war, dass sie ausgesandt werden sollten, zu verkündigen. Ja? Das kommt erst später, auch das ist interessant. Er sendet sie nicht sofort aus, sie müssen erst eine Zeit lang im Stillen lernen, aber er wartet auch nicht, bis sie fertig sind. Sie sollten eine Weile lernen im Stillen, aber dann, obwohl sie noch sehr viel zu lernen hatten, sollten sie losgehen und dienen, denn nur im Dienen, ja, oder im Dienen lernen wir viele Lektionen, die wir am Schreibtisch nicht lernen können. Wir müssen nicht, oder wir sollen auch nicht warten, bis wir fertig sind im Glauben und jede Sünde überwunden haben, bis wir anfangen, dem Herrn zu dienen. Das soll schon viel früher losgehen. Nicht jeder als Prediger, aber doch jeder mit einem Dienst, der letztlich auf irgendeine Weise der Verbreitung des Wortes auch dient. Ja. Und wenn es das Kochen ist für Sonntagnachmittag, damit hier auch Gemeinschaft entsteht, das Wort verbreitet wird. Jeder Dienst, der der Gemeinde dient, dient der Verbreitung des Wortes. Und als drittes, sie sollten Vollmacht haben, Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und auch diese Aufforderung gilt natürlich euch gleichermaßen. Natürlich nicht, ja, nein. Diese Vollmacht hat er uns nicht gegeben. Wir lesen an keiner Stelle der Bibel, dass er, ja, dass jeder Christ diese Bevollmächtigung bekommt. Er gibt sie noch einmal einer weiteren Gruppe, nämlich den 70 Jüngern, die er aussandte, aber eben immer nur denen, die während seines Lebens, ja, noch mit ihm waren. Es diente eben speziell zur Beglaubigung dieser neuen Wahrheiten, die er brachte, zur Beglaubigung von ihm als Messias. Aber heute haben wir die beglaubigte Bibel, heute ist das unser Prüfstein. Wir brauchen keine Wunder. Wenn wir unbedingt Wunder wollen, dann sollten wir uns fragen, warum eigentlich? Wir haben eine Beglaubigung und wer Wunder will, wird das wahrscheinlich meistens aus fleischlichen Motiven wollen. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir ein, ja, wie das manchmal verkündigt wird, ja, ein Leben, das von ständigen Wundern geprägt sind, führen, sondern ein Leben, das von ständiger Gottesfurcht, Glaube, Liebe und Hoffnung geprägt ist. Das sind die Dinge, zu denen wir aufgefordert werden im Neuen Testament. Und wir werden nicht gelehrt, dass und wie wir Dämonen austreiben sollen. Ja. Und dennoch, auch wenn er uns nicht diese Wundermächte gibt, wir dürfen auch heute gewiss sein, er rüstet uns aus in dem Maß, wie wir es brauchen, um den Dienst zu tun, den er für uns hat. Dieses Vertrauen dürfen wir sehr wohl haben. Kommen wir nun dazu, die 12 Jünger uns nochmal etwas genauer anschauen. Ja? 12 ganz besondere Männer, 12 Männer, die einmal die, ja, deren Namen die Grundsteine der himmlischen Stadt haben sollen, von denen es heißt, sie sollen die 12 Stämme Israels richten. Was sind das für großartige Männer, die der Herr sich dafür wohl ausgesucht hat? Aber wenn wir sie betrachten, werden wir gleich erkennen, dass es eben nicht so großartige Männer sind, sondern dass es normale Männer sind, dass nur der Berufende der Großartige ist. Wir sehen darin eine Wahrheit, die sich in zwei Bibelstellen niederschlägt. Ich lese einmal 1. Korinther 27 bis 29. Ja, das wäre doch aufzuschlagen. Erster Korinther 1, die Verse 27 bis 29. Dort schreibt der Apostel Paulus, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Oder ich lese ab Vers 26. 1. Korinther 1, Abvers 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Also wir sehen, der Herr beruft mit Absicht, ja, nicht das Edle, sondern das Unedle. Viele schwache Menschen mit Schwächen, Sünden, nicht ruhmreich im Hintergrund, das ist, sind die Menschen, die der Herr überwiegend haben will. Und hier steht auch, warum. Warum tut er das? Um die Weisen zu Schanden zu machen, um das Starke zu Schanden zu machen. Ja, weil er, diese Welt ist von Gott abgefallen und ihre Weisen und Mächtigen sind die, die Gott am meisten spotten. Und ja, weil sie denken, sie können dieses Leben mit ihrer eigenen Philosophie los von Gott führen. Und genau die will Gott zu Schanden machen. Ja. Darum braucht es Leute wie uns. Darum will Gott, der Herr, dass genau schwache Leute heute Morgen hier sitzen. Menschen mit Schwächen und Problemen. Um umso mehr die Leute, die so stark und scheinbar fest im Sattel sitzen in diesem Leben, um sie, damit sie am Ende ja, beschämt dastehen und die Schwachen eben einmal als Verherrlichte an der Seite des Herrn stehen. Um noch viel mehr zu sehen, ist allein die Gnade Gottes gewesen und der Starke und Weise und Reiche in dieser Welt hat mit seinem Reichtum nichts zustande gebracht als sein eigenes Verderben, wenn er nicht sich zu Christus gekehrt hat in seinem Stolz. Ja, und der zweite Grund, der darin beinhaltet ist, Vers 29, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Ich hoffe, je mehr wir unsere eigene Sünde oder dass wir unsere eigene Sünde und Schwachheit erkennen, damit wir immer mehr in Demut üben und wirklich von Herzen bekennen können, wenn der Herr nicht wäre, ich wäre ein Nichts und verloren. Und so ist es. Auch beim Reichen, aber er wählt die Schwachen, damit es ihnen leichter fällt, das auch wirklich zu erkennen und zu bekennen. Nun, wer sind diese 12 Männer? Zurück zu Markus 3. Der erste der aufgezählten ist der bekannteste, Petrus. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, ja, sein richtiger Name ist Simon, Petrus ist der, ja, was soll ich sagen, Spitzname, weiß kein besseres Wort, den der Herr Jesus ihm gab, bedeutet Fels, das sollte schon mal auf seine Stellung, die er einmal haben wird, hindeuten. Er war immer der absolute Anführer der Gruppe. Er spricht meistens auch für die Gruppe. Er ist bereit voranzugehen. Er ist der, den der Herr nachher auch benutzt, das Evangelium erst den Juden, dann den Samaritern, dann den Heiden zu bringen. Aber damit verbunden sind auch seine negativen Eigenschaften. Petrus ist das Beispiel der Bibel, in dem der Herr zeigt, dass die Menschen, die er gebraucht, Schwächen haben. Denn gerade die Art, die ihn dazu bringt, voranzugehen, bringt ihn auch dazu, voranzugehen zu handeln, wo er besser nicht handeln sollte und zu reden, wo er besser nicht reden sollte. Mehrfach wird uns überliefert, dass er dem Herrn Jesus widerspricht. Jesus sagt, ihr alle werdet an mir Anstoß nehmen. Petrus sagt, nö. Ich nicht. Also, und daran sehen wir auch schon seine Selbstüberschätzung, die ihn in viele schwierige Lagen brachte, eben auch darin, dass er an diesem Abend der Gefangennahme des Herrn mehr versagte als alle anderen. Warum? Weil er sich am meisten vorangewagt hat. Aber gerade diese, ja, oder wegen oder und trotz dieser Wesensart, oder sagen wir es anders, Jesus wusste diese impulsive und extrovertierte Art von Petrus zu bändigen und einen guten Anführer aus ihm zu machen. Der Herr ist fähig, auch unsere Schwächen wirklich zu bändigen, dass wir brauchbar werden. Aber wir sehen auch, ja, es braucht, wir werden das gleich noch mehr sehen, es braucht eine gewisse solche Art, um ein Anführer zu sein, ja. Aber wir sehen auch, dass gerade solche oft am meisten gedemütigt werden müssen. Gerade an Petrus sehen wir das. Die nächsten zwei, die er nennt, ja, werden uns als Brüderpaar vorgestellt. Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus. Auch diese zwei waren Fischer, sind schon einige Zeit berufen, mit Jesus unterwegs. Und wir lesen hier, dass er ihnen den Beinamen Boanerges gab. Und das übersetzt Donnersöhne heißt. Und das wiederum in unsere Sprache könnten wir übersetzen mit Hitzköpfe. Also von einem ähnlichen Schlag wie Petrus. Wir sehen das besonders gut an zwei Stellen. Einmal werden sie alle zusammen von einer Stadt der Samariter abgewiesen. Und sie machen den konstruktiven Vorschlag, ob man denn jetzt nicht vielleicht beten sollte, dass Feuer vom Himmel auf diese Stadt fällt. Und Jesus weist diesen Vorschlag entschieden zurück. Sie sind auch dreist genug, mit ihrer Mutter zu kommen und Jesus direkt zu bitten, ob sie nicht links und rechts von ihm in seinem Reich sitzen dürfen. Und noch etwas anderes, vielleicht lag es auch an dieser impulsiven Art, dass Jakobus es zum ersten Märtyrer der Apostel geschafft hat. Ja, es waren bestimmt Männer, die alle Zeit bereit waren, aufzustehen für die Wahrheit, sich nicht gescheut haben vor Menschen. Vor ähnlichem Schlag wie Petrus, auch ein hitziges Gemüt, auch bei ihm wusste der Herr es zu bändigen. Gerade bei Johannes sehen wir das, denn in seinen Briefen und Schriften kommt ein besonders sanftes Wesen heraus. Und das ist besonders erstaunlich bei einem Mann, der davor den Spitznamen Donnersohn oder Hitzkopf hatte. Der Herr kann uns wirklich verwandeln. Es ist gut, wenn man Feuer in der Brust hat, aber dieses Feuer muss unter die Autorität des Herrn gebracht werden. Der vierte in der Reihe der zwölf nun ist Andreas und der erste Zeuge dafür, dass der Herr nicht nur hitzige Typen gebrauchen will. Wir erfahren das nur von den ersten drei und noch einem. Andreas war einer der ersten zwei Jünger sogar. Er war es auch, der seinen dominanteren Bruder Petrus überhaupt erst zu Jesus führte. Allerdings ja, sticht er nicht durch so eine impulsive Art heraus. Er ergreift kaum das Wort. Er kann sich gern auch still hinsetzen, während andere, zum Beispiel sein Bruder, reden. Er wurde dadurch auch zwar nicht zum Anführer der Gruppe, aber ihm blieben einige Demütigungen seines Bruders erspart. Und auch er sticht uns doch als ein treuer Gefährte oder Jünger des Herrn heraus. Wir sehen, dass er sofort bereit war zu folgen, als der Herr, ja, als Johannes auf ihn hinwies, ein Jünger der ersten Stunde. Und wir sehen auch an ihm, dass er viel Freimut hatte, Menschen zu Jesus zu führen. Johannes berichtet uns das an zwei Stellen. Und eine Stelle ist besonders interessant. Da kommen Griechen und wollen zu Jesus und fragen erst Philippus. Philippus hat irgendwie noch nicht den Freimut, sie zu Jesus zu führen, sondern fragt erstmal Andreas, was er denn machen soll, ob man das bringen kann, diese Griechen zu ihm zu führen. Und Andreas hat mehr Freimut und führt sie dann direkt zum Herrn. Ja. Eine etwas interessante Geschichte. Ein stillerer Mann und doch einer, den der Herr liebte, gebrauchte und zu einem der zwölf Menschen machte, die seiner Erdenzeit ja, ihm zu den nächsten Menschen gehörten. Als nächstes kommen wir schon zu dem genannten Philippus, auch ein Jünger der ersten Stunde. Ich schlage das jetzt nicht alles auf, aber das lesen wir meistens in den ersten Kapiteln von Johannes oder dem ersten Kapitel von Johannes. Er glaubte auch direkt, dass der Herr der Messias ist, führte auch seinen Freund Nathanael zu Jesus. Aber interessant ist, dass Johannes uns ein paar Bemerkungen von Philippus überliefert, die uns vielleicht auch etwas über seinen Charakter verraten. Vor der Brotvermehrung ist es Philippus, den der Herr Jesus fragt, oder dem er sagt, ja, dass er diese, ich schlage es auf, ich habe es nicht zitiert, aufgeschrieben, Johannes 6. Ja. Ab Vers 5, da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Also Philippus hat die Lage gleich durchgerechnet, geht nicht, unmöglich, schaffen wir nicht. Ja, ähnlichen fehlenden Freimut sehen wir auch in der bereits genannten Geschichte mit Andreas. Dann kommt er noch einmal zu Wort am letzten Abendmahl, wenn er sagt, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns, was eben auch leider kein Zeugnis von sprühendem Glauben war. Philippus war ein Mann, der dem Herrn zwar von Anfang an irgendwo glaubte und doch scheinbar immer wieder mit Zweifeln zu kämpfen hatte. So scheint es, was Johannes uns von ihm berichtet. Und wenn das so war, dann ist er uns aber ein Zeugnis, dass der Herr trotz dem, wenn wir nicht von vornherein mit Glauben der Berge versetzen kann, kommen, dass er uns auch mit dieser Eigenheit gebrauchen, brauchbar machen kann. Wie auch ein Philippus. Den nächsten, von dem wir lesen, ist ein gewisser Bartholomäus. Bartholomäus, diesen Namen lesen wir so nicht mehr, außer in den Aufzählungen. Aber man geht davon aus, dass dieser Bartholomäus der gleiche ist wie der Nathanael aus Johannes 1. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, Bartholomäus ist kein Name. Das bedeutet einfach nur Sohn des Talmai. Von daher muss er noch einen anderen Namen haben. Und er wird immer mit Philippus zusammen genannt, was hindeutet, dass sie Freunde sind. Und da dieser Nathanael es war, den Philippus direkt zu Jesus führte, und dieser Nathanael aber nicht mehr auftaucht, ist das sehr naheliegend, dass das ein und dieselbe Person ist, nur halt in der Regel bekannt war als Bartholomäus, Sohn des Talmai, so wie man manch einen vielleicht bei der Arbeit immer mit dem Nachnamen anspricht. Ja, wir sehen ja hier manche Spitznamen. Ja, wir hatten schon den von Simon, Petrus und kommen noch zu mehreren. Ja, und dieser Nathanael, von diesem Lot wissen wir auch nicht viel, aber dass er doch auch gleich bereit war, den Herrn anzunehmen. Und der Herr stellt extra heraus, dass es nicht viel brauchte, um ihn zu überzeugen, einer, der schnell bereit war, dem Herrn zu glauben. Vielleicht ein gewisses Gegenstück zu Philippus. Dann Matthäus. Von Matthäus haben wir schon gesprochen. Warum? Weil wir im Matthäus-Evangelium lernen, dass der Zöllner Levi aus Kapitel 2 eben der Apostel Matthäus ist. Er war also ein Zöllner, bevor Jesus ihn berief. Ich hatte schon gesagt, was waren Zöllner? Sie waren im Volk als Verräter bekannt, auch bekannt als Betrüger und waren das in der Regel auch, waren verachtet. Und doch, ja, es war eigentlich so die absolute unterste Stufe, ja, die unterste Kaste für die Juden, könnte man sagen, im eigenen Volk. Und dass der Herr Jesus genau so einen berief, zeigt auch, dass der Herr aus jedem Hintergrund wirklich Menschen berufen will. Egal, was für ein Leben man vorher geführt hat, wer bereit ist, wie Matthäus dem Herrn nachzufolgen, den will und kann der Herr auch zu einem Jünger machen. Und er ist auch sehr vorbildlich darin, wir sehen es ja, er ist sofort bereit zu folgen und er zeigt auch sofort evangelistischen Eifer, indem er gleich ein Essen arrangiert mit all seinen alten Verbrecherkumpanen, damit sie das Wort des Herrn hören. Und genau solche will der Herr haben. Der achte, Thomas. Von Thomas erfahren wir auch wieder ein paar Dinge. Ja, wie bei Philippus berichtet uns Johannes ein paar Zitate von ihm, die ihm in der Geschichte den unrühmlichen Namen der ungläubige Thomas eingebracht haben. Es sind insgesamt 3 Stück. Am bekanntesten, nach seiner Auferstehung erscheint der Herr Jesus erstmal nur 10 Jüngern. Thomas war nicht dabei. Diese 10 Jünger berichten es dann Thomas und er sagt, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in meine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Auch einer, der nicht übersprüht von sofortigem Glauben. Das kam auch weiter vorne im Johannesevangelium schon zum Ausdruck. Als Jesus hingeht, um Lazarus aufzuerwecken, haben alle Jünger Angst, ja, denn er muss dafür sehr nahe an Jerusalem hin und in Jerusalem sind sehr viele Leute, die ihn sehr gern tot sehen wollen. Also eine gefährliche Reise. Jesus geht dennoch und dann berichtet uns Johannes eben ein Zitat von Thomas. Er sagt daraufhin, lasst uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Einerseits hat das schon etwas Heroisches in sich, andererseits ist das wirklich nicht gerade ein Glaube daran, dass Jesus die Situation im Griff hat. Er sprudelt daraus die Überzeugung, ja, jetzt weiß er wirklich nicht mehr, was er tut. Und doch sehen wir daran aber auch eine gewisse, und das kann der Herr auch zum Guten verwenden, eine Konsequenz. Er ist trotzdem bereit mitzugehen, obwohl er denkt, er wird jetzt gleich sterben. Und auch, nachdem er gesagt hat, er wird nicht glauben, bevor er ihn sieht, als er ihn sieht, ist er der Erste, der Jesus wörtlich als Gott bezeichnet. Auch das ist interessant. Auch einer, der mit Zweifeln zu kämpfen hatte, aber der doch eine gewisse Konsequenz in seinem Charakter hatte und dann auch hier bereit war, den Schluss zu ziehen und somit am Ende auf einmal mit mehr Glauben dastand als die anderen, weil er als Erste bereit war, dieses Zeugnis zu geben. Auch ein Zeugnis davon, dass der Herr ja, uns auch annimmt, wenn wir mit Zweifeln kämpfen, aber auch, dass er uns zu so großem Glauben führen kann, dass man auf einmal sogar die anderen hinter sich lässt auf diesem Gebiet. Es folgen noch 4 Stück. Ich gehe etwas schneller. Von Jakobus, dem Sohn des Alpheus, wissen wir nichts. Es ist wirklich kaum etwas von ihm noch berichtet. Aber John MacArthur gibt zu ihm ein interessantes Zitat. Nicht das Werkzeug ist das eigentliche Thema, sondern der Herr. Niemand verkörpert diese Wahrheit besser als Jakobus, der Sohn des Alpheus. Warum? Wir wissen nichts von ihm, nur dass er ein Jünger war und dass der Herr ihn gebrauchen wollte und gebraucht hat. Nicht er hat im Mittelpunkt zu stehen, sondern der Herr Jesus. Auch das gilt für uns. Dann ein gewisser Thaddäus. Bei ihm ist interessant, dass ihm verschiedene Namen gegeben werden. Thaddäus, Lebäus und Judas, aber nicht der Verräter. Thaddäus und Lebäus sind beides Spitznamen, die darauf hindeuten, ja, Thaddäus heißt Brustkind, Lebäus Herzenskind. Es könnte darauf hindeuten, dass er noch sehr jung war, wäre dann ein Zeugnis dafür, dass er, ja, dass auch junge Menschen dem Herrn dienen können, ja, sogar unter die 12 Apostel hätte er es geschafft. Ja. Dann Simon, der Kananiter, wird in Lukas als Simon der Zelot beschrieben. Und das ist aussagekräftiger, wobei viele Ausleger der Meinung sind, Kanaaniter sollte man auch mit Zelot wiedergeben, von der Wortwurzel her. Zeloten waren eine israelische Terrorgruppe. Ich denke, das ist das beschreibendste oder die beste Beschreibung. Sie wehrten sich mit Gewalt gegen die jüdische Besatzung, machten Anschläge auf römische Beamte, auf solche, die mit ihren kollaborierten und zündeten immer wieder römische Gebäude an. Sie waren bekannt dafür, dass sie jederzeit bereit waren, jeden erdenklichen Tod in Kauf zu nehmen, sowie auch die Folterung ihrer eigenen Verwandten. Also sie kannten nichts. Und doch berief der Herr auch so einen. Und spätestens jetzt ist wirklich deutlich, dass der Herr aus jedem Hintergrund Jünger berufen kann und will. Und noch eine zweite Sache ist schön an ihm. Wir haben nämlich auch noch einen Zöllner unter den 12. Und Zöllner wären die, ja, quasi die, ja, eine der Anschlagszielgruppen der Zeloten. Und somit sehen wir auch in den 12 Aposteln, dass in der Gemeinde Jesu wirklich Menschen aus allen Hintergründen zusammenkommen sollen und auch können, verbunden im Glauben an Jesus. Und nun bleibt noch einer, über den wir wieder mehr wissen, Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Immer mit diesem Zusatz, immer als letztes, er ist der, der Christus letztlich verriet. Ein paar Dinge zu ihm. Johannes teilt uns an einer Stelle mit, dass er nicht erst am Schluss zum Verräter wurde, sondern dass er die ganze Zeit ein Dieb war. Interessant ist aber, dass keiner der Jünger etwas davon merkte. Am letzten Passamal sagte ja der Herr Jesus, einer von euch wird mich verraten, und nicht einer sagt, Judas, bestimmt Judas. Er fiel nicht auf. Er erschien, wie als würde er dazugehören. Und seine Heuchelei wird auch daran sichtbar, weil als Jesus das sagte, einer von euch wird mich verraten, sagten alle, doch nicht ich. Und Judas in seiner Heuchelei, obwohl er es längst geplant und schon abgemacht hatte, dass er ihn verraten wird, auch, doch nicht ich. Das ist die Heuchelei des Judas. Judas ist also kein Beispiel für jemanden, der dem Herrn nachfolgte und vom Glauben abfiel, sondern ein Beispiel für jemanden, der die ganze Zeit ein Heuchler war, ohne dass es jemand bemerkte. Er folgte Jesus wahrscheinlich doch aus Überzeugung, aber weil er auch dachte, wie alle, dass er eben nun ein Königreich aufrichten wird. Als er aber immer mehr merkte, es geht Richtung Sündenvergebung und nicht Richtung Königreich, schien er, also das ist das Wahrscheinlichste, dass es so war, es steht nicht so ganz klar drin, dass er dann merkte, dass er dann desillusioniert wurde und merkte, dieser Jesus ist nicht der, für den ich ihn gehalten habe, nicht der, dem ich nachfolgen will. Er folgte Jesus mit Sicherheit immer aus falschen Motiven. Und deshalb stellt Judas natürlich auch heute an jeden die Frage, folgst du Jesus wirklich, weil du deine eigenen Sünden erkannt hast und weißt, dass du nur bei ihm Vergebung findest und sie auch haben willst? Oder aus irgendwelchen anderen Gründen? Ja? Weil du das Ansehen deiner Familie und deines sozialen Umfeldes bekommst, weil du irgendwo einfach denkst, Religion ist etwas Wichtiges. Folgst du Jesus wirklich, weil du überzeugt bist, er ist dein Heiland, dein Herr, dein Gott? Wenn nicht, ja, dann würde ich raten, dich an dieses Thema zu machen und darüber Buße zu tun, um nicht ein Ende wie Judas zu nehmen. Ja. Aber wenn du natürlich, wenn du sagen kannst, doch, ich glaube, ich bin wirklich zu Jesus gekommen, weil ich Vergebung meiner Sünden wollte, dann will ich dir keine Angst machen. Dann brauchst du nicht denken, oh, hoffentlich werde ich nicht am Ende abfallen. Wenn du sagen kannst, doch, ich will wirklich Jesus als mein Heiland, und ich bin überzeugt, Judas konnte das nie wirklich sagen, dann braucht diese Stelle und diese Begebenheit dir keine weitere Angst einjagen. Zusammenfassend, ja, was waren das jetzt für 12 Leute? Das waren Handwerker, Gauner und ehemalige Gauner und Terroristen. Es waren solche, die besser weniger und solche, die besser mehr reden sollten. Männer mit zu großem Ego und Männer mit kleinem Glauben und Zweifeln. Es waren Junge und, gut, alt war jetzt unter ihnen keiner, aber Junge und nicht ganz so Junge. Und doch wollte und konnte der Herr jeden von ihnen gebrauchen. Auch wenn wir nicht die 12 Apostel sind, sind auch wir aufgefordert, Jesu Jünger zu sein. Und egal, was unser Hintergrund ist, unser Charakter, unsere Probleme und Schwächen, der Herr kann und will auch uns gebrauchen. Er hat diese fehlerhafte Truppe in eine Mannschaft verwandelt, von denen jeder das Evangelium irgendwohin brachte letztlich. Er machte aus jedem einen Verkündiger und zumindest einen Diener. 11 von ihnen, also Judas wurde ja ersetzt, und von den 9, 12 wurden 11 der Kirchengeschichte nach hingerichtet. Sie ließen ihr Leben für den Glauben. Der Herr kann mit jedem Rohmaterial umgehen. Aber wir sollen uns ihm dafür hingeben, bei ihm sein, ihm nachfolgen, dienen. Und dann wird der Herr auch aus uns ein Gefäß machen, wie es ihm gefällt und das ihm Ehre macht. Und um auch nochmal den ersten Teil der Botschaft aufzugreifen, auch wir haben einerseits die Verantwortung, Jesu Jünger zu sein, hatte ich gerade schon angesprochen, aber auch Menschen zu Jüngern zu machen. Daher nochmal diese Frage, investierst du dich in andere oder zumindest so sehr in dich selbst, dass du fähig wirst, dich in andere zu investieren, anderen zu helfen, Jesus nachzufolgen? Und ist wirklich die Nachfolge, das mit Jesus sein, das Dienen, dein Lebensinhalt? Das sind die Fragen, die ich mitgeben möchte. Grundlage dieses Textes natürlich mit der Ermutigung, der Herr will gebrauchen und kann jeden gebrauchen. Amen.